Und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Auf sein Wort harre ich. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, in unserem Versammeltsein, das wir jetzt zu dir hin haben dürfen, in dem wunderbaren Namen deines Sohnes Jesus Christus, lass uns hier vor dir sein als solche, die harren auf dein Wort. Schenke es uns wieder neu, dass dein Wort uns groß und herrlich wird, dass dein Wort uns erfreut und wir dir in Lob und Preis und Dank innerlich begegnen dürfen. Wir bitten aber auch für dein geliebtes Volk, dass auch da bald das Sehnen erwacht, auf dein Wort zu harren. So befehlen wir dir dein Volk an. Und nun, Herr, nimm uns hinein in deinen Frieden, dass wir in dieser Stille des Friedens sein dürfen. Darin gib unserem teuren Bruder Freimütigkeit, uns dein Wort zu sagen und uns das Hören. Amen.
Amen.
Ich möchte beginnen mit einem Wort des Herrn Jesus zum Wetterbericht. Ja, Matthäus 16, Vers 1 bis 3. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn auf die Probe zu stellen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn es Abend geworden ist, so saget ihr, es gibt heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute gibt es stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Und so ist es bis in unsere Tage. Das Angesicht des Himmels wisset ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Das ist eine Kritik Jesu an den Frommen der damaligen Zeit. Das ist sicher auch ein mahnendes Wort an uns und ein Aufruf, dass wir die Zeitereignisse vom prophetischen Wort her verstehen sollten und zumindest darum bemühen sollten. Und so wollen wir gerne, wie die Söhne Issachars, solche sein, die Einsicht in die Zeiten haben. 1. Chroniker 11, 32. Die Juden schlossen all die Jahrhunderte der Vertreibung im Exil das Passafest ab mit dem Worte Shana Haba BeYerushalayim. Nächstes Jahr feiern wir es in Jerusalem, der Stadt des großen Königs des Messias. Und nun möchte ich gerne vor Ihr Auge erst einmal einige Kilometer Steine setzen aus den vergangenen Jahrzehnten der heutigen Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Und ich möchte beginnen mit einer Stadt namens Basileia, die königliche, Basel. Aber die wirkliche Stadt des großen Königs, das wissen Sie, ist Jerusalem. Aber das ist der Ableger. Dort stand 1897, fand dort ein großer Kongress statt, nämlich der erste zionistische Weltkongress, geführt von Theodor Herzl, dem Journalisten, der den zionistischen Gedanken ins Leben gerufen hatte, Heimkehr der verstreuten Israels in das Land der Väter. Und weil die Problematik damals einer Lösung überhaupt nicht nahe war, man verschrie Herzl als einen hoffnungslosen Illusionisten und Phantasten, kam dann während dieses Weltkongresses auch der Vorschlag, man möge doch Kompromisse machen und Israel ansiedeln in Uganda oder auf Sansibar oder gar auf Madagaskar. Und da erhob sich lautes Weinen und Schreien unter den Jehudim. Und man muss Juden kennen und ihre Körpersprache, sie reden ja auch mit den Händen, um zu sehen, was da in dem großen Saale los war. Und Herzl konnte das Schreien und Weinen nur stillen, indem er einen Psalm vorlas, nämlich Psalm 137, und ich lese Vers 3 bis 6. Oder schon Vers 1. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, Buber übersetzt, unsere Folterer, forderten da selbst von uns die Worte eines Liedes. Und die uns wehklagen machten, Freude, singt uns doch eins von euren Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied Jehovas singen auf fremder Erde, auf einem Territorium, das anderen Göttern gehört, den finsteren Mächten, denen die Nationen dieser Welt ihre Opfer bringen. Denn sie opfern den Dämonen, sagt Paulus. Wenn ich dein vergäße, Jerusalem, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Da wurde es wieder ruhig im Saal. Und da war der Gedanke, Uganda, Sansibar, Madagaskar, weg vom Tisch, ausgeträumt. Nach dem Abschluss dieses Zionistenkongresses schrieb Herzl in sein Tagebuch, und zwar am 3. September 1897, unter anderem folgenden Satz. Fasse ich den Basler Kongress in ein Wort zusammen, das ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen, so ist dieses es. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren, wird es geschehen, wird es jeder einsehen. Dazu noch ein Wort der Hanna. Lukas 2, 38. Hanna trat zu derselben Stunde herzu, lobte Yahweh, Jehova, und redete von ihm zu allen, welche auf Erlösung warteten in Jerusalem. Oder welche auf Jerusalems Erlösung warteten. Und nun möchte ich Ihnen sagen, und das ist der 2. Kilometerstein, genau 50 Jahre nachdem Herzl dies in sein Tagebuch geschrieben hat, wie eine Prophetie, nämlich am 3. September 1947, genau auf den Tag, wurde von der UNO ein Beschluss gefasst, Palästina zu teilen und den größten Teil in einen unabhängigen Judenstaat umzuwandeln. Genau 50 Tage, präzise auf den Tag. Das ist die Präzision unseres Gottes. So erfüllt er sein Wort. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass der Hauptgrund für die Gründung Israels, die Konstituierung fand ja dann 1948 statt, der Hauptgrund für das Zustandekommen Israels auf dem Territorium Jahwes im Lande der Väter war die schauerliche Verfolgung der Juden in Europa durch die braune Diktatur. Und das, was die Juden Hashoah nennen, das Brandopfer, in Englisch Holocaust. An diesem Yom Hashoah, dem Gedenktag für die 6 Millionen Ermordeten, heulen in ganz Israel die Sirenen, alles steht still, der ganze Verkehr, die Flugzeuge, die Abfertigung auf den Flugplätzen, die Autos, alles steht still, einige Minuten. Und in der Hauptsynagoge in Jerusalem singt am Abend der Synagogenvorsteher, und so viel ich weiß, auch in allen anderen Synagogen, Psalm 22 mit dem Vers, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das legen sie auf Israel mit einem gewissen Recht der Identifikation. Und wenn der große Tag kommen wird, wo Jesus die Wunden in seinen Händen zeigt, er der Zerstochene, der dieses gerufen hat am Pfahl, da werden sie sich im Nu mit ihm identifizieren. Das Leidensvolk mit dem Leidensmessias. Und der Schluss der Zeremonie in der Hauptsynagoge besteht darin, dass der Vereinigte Polizeikor Israels singt, das, was Maimonides gedichtet hat und in seinem Glaubensbekenntnis niedergeschrieben hat als eine der Bitten: Ich glaube, dass der Messias kommt. Ich weiß es gewiss und ich halte es fest. Er wird kommen. Haben Sie schon einmal in Deutschland einen Polizeikor gehört, der sowas gesungen hat? Dieses Wort des Maimonides aus dem 18-Bitten-Gebet hat einer der letzten Überlebenden des Warschauer Ghettos an eine Mauer geschrieben, ehe sie alle ausgelöscht wurden. Es war auch ein Graffito, eigener Art. 50 Jahre nach Basel. Sie sollten aber eines wissen, damals geschah auch die Teilung des Landes, das ja unter englischem Mandat stand und 60% des ehemaligen Palästina wurde einer Haschemitenfamilie gegeben und als Staat, der nie bestanden hat, gegründet, nämlich Jordanien, als Staat für die Palästinenser und Araber. Das müssen Sie wissen. Und jetzt wollen wir einmal hören, was der lebendige Gott zu dieser Teilung seines Landes sagt. Wir dürfen nicht nur die Presse hören und die Medien, die uns alles aus einem ganz anderen, linken, atheistischen Blickwinkel schildern, teilweise aus einem nach wie vor antisemitischen, sondern wir sollten Gottes Wort lesen, mehr als die Zeitung. Joel 3, 1 bis 3. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde. Das ist ja heute. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde da selbst mit ihnen Gericht halten. Rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt, über mein Volk das losgeworfen. Dieses Land gehört nämlich weder den Arabern, den Palästinensern hat es niemals gehört, noch gehört es den Juden, es gehört Jehova, dem Herrn. Dem Christus. Es ist sein Land. Und deshalb hat er das Recht, mit den Völkern Gericht zu halten über ihr Verhalten an seinem Volke Israel. Wir gehen noch ein wenig weiter. Der nächste Kilometerstein. 1947, 48, 50 Jahre nach Basel, 1967, 70 Jahre nach Basel. Wir haben über diesen Termin in diesen Tagen schon gesprochen. Ich habe Ihnen meine Meinung dargetan, dass 1948 der verdorrte, verfluchte, abgehauene Feigenbaum wieder eingepflanzt wurde im Lande und dass er 1967 mit der Rückkehr Jerusalems und mit der Heimkehr des Kernlandes Judäa in den israelischen Staatsverband saftig wurde und Blätter trieb. Jerusalem nimmt in der ganzen Endzeitprophetie eine führende Stellung ein. Nehmen Sie einmal eine Konkordanz in die Hand, allein im Propheten Sacharja, den wir dann noch aufschlagen werden, steht 36 Mal der Name Jerusalem. Sie können rechnen, 3 mal 12. Und ich habe Ihnen gesagt, wie das damals war, als die ersten Fallschirmjäger durch das Löwentor eindrangen in die Altstadt vor die Klagemauer, den letzten Rest des ehemaligen Tempels, das Heiligtum Israels, das sie so lange nicht mehr betreten durften, weil die Altstadt Jordanien gehörte, beziehungsweise Jordanien hatte sie sich gegen den UNO-Beschluss angeeignet. Und während diese Männer dort beteten, einige von ihnen wurden noch erschossen von den Heckenschützen, hat der Oberrabbiner Goren eine Torahrolle herbeigetragen, hat das Widderhorn herausgeholt und die schauerlichen Töne dieses Hornes geblasen in seinen verschiedenen Melodien wie am Yom Kippur und hat ausgerufen, jetzt beginnen die Zeiten der messianischen Erlösung. Der hat nicht Unrecht. Denn unser Herr Jesus hat ja auch gesagt in Lukas 21, 24, wenn Jerusalem nicht mehr von den Nationen zertreten wird, dann gehen die Zeiten der Nationen und ihrer Herrschaft ihrem Ende entgegen. Das geschieht aber nicht von heute auf morgen, so wie die Umstellung unserer Uhr auf die Sommerzeit, sondern da laufen die Dinge noch ein wenig aus. Aber wir haben damit zu rechnen, dass die Zeiten der Weltvölker, ihrer Herrschaft, ihrer Dominanz auch über Israel jetzt ihrem Ende schnell entgegeneilen. Als dies geschah, hat eine junge Lehrerin in Galiläa das schöne Lied gedichtet, das den Kehrreim hat, Jerusalem shel Zahav, veshel nechoshet veshel or, Hallo, Lechol Shiraich Anikino, Jerusalem, du Stadt von Gold, von Kupfer und von lichtem Schein, ich will für deine Lieder die Harfe sein. Zunächst ein trauriges Lied, dass ihnen der Weg verbaut ist zum Tempelberg und nach Jericho und nach Hebron. Und dann auf einmal kam die Nachricht, Jerusalem ist frei, der Tempelberg ist frei. Die Klagemauer steht als Stätte der Anbetung wieder zur Verfügung. Die heiligen Steine, Hakotel, die Mauer, die Westmauer. Und da hat sie einen Vers dazu gedichtet, voller Freude, dass sie nun wieder den Schofar am Tempelberg hören dürfen und dass sie hinuntersteigen dürfen, den Weg nach Jericho, Jerusalem, du Stadt von Gold. Hanna trat zu derselben Stunde herzu, lobte Yahweh und redete von ihm zu allen, welche auf Erlösung warteten in Jerusalem. Das soll auch heute wieder geschehen. Durch eine prophetisch geschulte Gemeinde. Denn unsere Brüder und Schwestern in Jerusalem, die an den Messias glauben, warten auf die Erlösung Jerusalems, wissen um diese Zusammenhänge. Deshalb sind viele von ihnen aus allen Landesteilen nach Jerusalem gezogen, weil sie wissen, dort wird die Endschlacht geschlagen. Dort muss der Gebetsringkampf durchgeführt werden für die Erweckung des Volkes. Und das wissen auch viele orthodoxe Juden. Die wissen in den prophetischen Schriften oft besser Bescheid als die meisten Christen. 1967, 70 Jahre nach Basel. Gleich kommt noch ein anderer Kilometerstein. Und nun wissen Sie, dass am 13. September 1993 ein Abkommen geschlossen worden ist zwischen Israel und seiner heutigen Regierung. Es ist eine sozialistische, liberale, teilweise sogar atheistische Regierung unter Rabin und Peres und der PLO, Arafats, abgeschlossen worden ist. Dieses Abkommen wird genannt das Gaza-Jericho-First-Abkommen. Das heißt Numero 1. Numero 2 und 3 und 4 sollen noch folgen. Es wurde abgeschlossen auf Druck der USA. Und von den 120 Knesset-Abgeordneten Israels stimmten ganze 61 mit Ja. Eine denkbar knappe Mehrheit. Bruder Ludwig Schneider, von dem ich auch manches Material habe, auch Fritz May, auch Gerhard Kühl, ich werde daraus heute Abend teilweise zitieren, hat hierzu gesagt, mit diesem Tage ist die Zündschnur angezündet worden, die auf Sahaja 12 hinläuft. Den Kampf um Jerusalem, den nochmaligen Krieg aller arabischen umliegenden Völker gegen Israel und sonderlich um Jerusalem. Die UNO hat im Zusammenhang mit diesem Abkommen Jerusalem als eine unrechtmäßig besetzte Stadt erklärt. Und es erfolgte kein Veto der USA. Zum ersten Mal kein Veto zugunsten Israels. Eine glaubwürdige Quelle berichtet, dass der Vater Clintons kurz vor seinem Tode als Clinton, der heutige Präsident der USA, bereits politische Ambitionen hatte, ihm gesagt habe, ich warne dich, wenn du Politiker werden wirst und vielleicht einmal zu hohen Ämtern aufsteigen wirst, handle niemals gegen Israel. Denn der Vater war ein gläubiger Baptist. Und wir werden es in den nächsten Jahren erleben, und wir haben es schon erlebt in den vergangenen Jahren, dass die USA dafür die Quittung bekommen. Wer euch antastet, tastet seinen eigenen Augapfel an und Gottes Auge. Es ist ein Vertrag, den sie geschlossen haben. Man kann es verstehen. Sie wollen Frieden haben. Endlich Frieden. Endlich. Nicht mehr 60% ihres Nationalbudgets für das Militär ausgeben, sondern endlich in Kooperation mit umliegenden arabischen Staaten diesen Nahen Osten zu einer Friedenszone, zu einer aufblühenden Wirtschaftszone machen. Man kann das verstehen. Peace now, Friede jetzt. Sie haben ja genug geblutet in den vergangenen Kriegen. Aber da wollen wir doch einmal zwei Gottesworte lesen zu diesem Vertrag. Jesajas 28, 15, Vers 14 noch mit. Darum höret das Wort Jehovas, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geißel des Gerichtes hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Darum spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein auf Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich einen. Es ist der alte Jakob, der durch seine Intrigen, durch seine List, durch Handeln und Verhandeln mit Gott und den Menschen erreichen will, dass er endlich zum Frieden kommt. Aber Erst nach Pniel, nach dem Endkampf und Zerbruch, wird dieser Friede für ihn wirksam werden, wo er gesagt hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und nach dem Propheten Daniel, Kapitel 12, muss das Gericht in der letzten Zeit über Israel andauern, bis die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird. Bruder Ludwig Schneider hat erzählt, dass er in einem Flugzeug saß und wer ist zugestiegen auf dem Flug nach Israel, begleitet von seinen Bodyguards, von seinen Leibwachen, Kissinger, Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister der USA. Und er ist einfach zu ihm hingegangen, hat mit den Leibwachen verhandelt und tatsächlich, Henry hat ihm eine Stunde Gespräch gewährt. Und er hat ihm die biblischen Fakten vor Augen gestellt, er sagt er, ach, lassen Sie mal. Das lehnt er ja ab. Aber dann sagte er, in einem gebe ich Ihnen recht, Israel läuft in die größte Falle seiner Feinde, die jemals aufgebaut worden ist. Und dazu noch das Wort Jeremia 6, 13 bis 14. Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten sind sie insgesamt der Gewinnsucht ergeben. Und vom Propheten bis zum Priester üben sie allesamt Falschheit. Und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leichthin und oberflächlich und sprechen Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Sie sagen Friede und Sicherheit und sind aufs Höchste gefährdet. Ich möchte Ihnen jetzt erklären, warum dieses Abkommen, das 1993 in Washington geschlossen worden ist mit einem Handschlag zwischen Rabin und Arafat, dem Terroristen und Mörder, nicht nur der Juden, sondern auch vieler aus den Völkern, warum dieses Abkommen Gaza-Jericho-First-Abkommen heißt. Auf Druck der USA hat man ein Jungtim angeführt, das bis spätestens 1996 zwischen beiden Vertragspartnern Verhandlungen über den Status Jerusalems aufzunehmen seien. Mit dem Ziel, dass Jerusalem, so sagt Arafat, wieder zur Hauptstadt Arabiens und der Palästinenser wird. Arafat ist nämlich einer der ehrlichsten Menschen, genauso wie Hitler es war. Wenn Sie damals auf dem Standesamt eine Bibel bekommen haben, nämlich Mein Kampf, die Nazi-Bibel, dann hatten die meisten die in den Bücherschrank gestellt. Aber wer sie gelesen hätte, hätte darin gelesen, was er vorhatte mit der Endlösung der Judenfrage in Europa. Und wir können deshalb nicht sagen, wir haben ja nichts davon gewusst. Und Arafat hat schon 1974 gesagt und hat es seither in der Zeit nach dem Abkommen immer wieder neu wiederholt. Die erste Phase unseres Kampfes ist die Errichtung eines strategischen Brückenpfeilers in Gaza und Jericho. Die zweite Phase, die Eroberung Jerusalems. Und die dritte Phase, die Eroberung ganz Israels. Und der Mufti von Jerusalem hat sich mit führenden protestantischen, orthodoxen und anderen Kirchenführern Jerusalems getroffen. Und Arafat wurde dazu eingeladen und diese Kirchenführer, geleitet vom arabischen Mufti von Jerusalem, haben beschlossen, Jerusalem sei judenrein zu machen. Da hören wir wieder den Geist Adolf Hitlers aus anderem Munde. Und jetzt hören Sie bitte, 1996, Verhandlungen über Jerusalem, das ist auch das Jahr, das die 3000-Jahr-Feier bringt, seitdem David diese Stadt zur Hauptstadt Israels gemacht hat. Und diese 3000-Jahr-Feier ist schon glänzend vorbereitet. Alles läuft auf Hochtouren, dass dieses große Fest begangen wird, 100 Jahre nach dem zionistischen Weltkongress in Basel. Ludwig Schneider hat auf Folgendes hingewiesen, und das war mir hochinteressant. Als das Abkommen geschlossen worden war, erschienen in den englischen Zeitungen Schlagzeilen, die fast alle denselben Wortlaut hatten. Peace in our time. Friede in unserer Zeit. Aber diese Schlagzeilen sind schon einmal in den englischen Blättern erschienen. 1938, nachdem sich Chamberlain mit Hitler getroffen hat und in dem sogenannten Münchener Abkommen ihm das Sudetenland der Tschechoslowakei vermacht hat, als eine schnelle Beute, weil er der Meinung und der Illusion war, dann werden wir den Frieden bewahren. Und damals hieß es in den englischen Zeitungen, Peace in our days, Friede in unseren Tagen, Scheinfriede, der falsche Friede. Erst kommt der falsche Friede, dann kommt der wahre Friede durch den Friedefürsten, der sein Reich errichtet. Erst kommt der falsche Messias, dann kommt der rechte und wahre Gottesmessias. Vielleicht darf ich Ihnen noch ganz kurz einige Notizen weitergeben. Israel plant ja jetzt, Judäa und Samaria wieder an Jordanien zu übergeben oder an die Palästinenser und die Golanhöhen zu räumen, ohne Gegenstück, ohne Gegengeschenk. Der zweite Mann in Arafats Fatah-Gruppe Kadumi erklärte, nach dem Abkommen, Israel muss vollkommen zerstört werden, weil es ein Land ist, das entgegen dem Strom der Geschichte gegründet wurde. Es wird aufhören zu existieren. Mein Volk wird weiterhin dafür kämpfen, einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu errichten. Und die Außenminister der Arabischen Liga erklärten, das heilige Jerusalem muss wieder unter palästinensische Souveränität gestellt werden. Und Arafat hat etliche Male schon verlangt, dass die Verhandlungen möglichst schon in diesem Jahr beginnen, die Verhandlungen über Jerusalem. Eine Woche nach Unterzeichnung des Abkommens hat Arafat in einer Moschee in Johannesburg alle Moslems und Araber zum Heiligen Krieg zur Befreiung Jerusalems, der Hauptstadt Palästinas, aufgerufen. Und Israels Oppositionsführer und Likud-Vorsitzender Benjamin Netanyahu rief daraufhin die jüdische Bevölkerung auf, sich auf diesen Kampf um Jerusalem vorzubereiten. Augenfälligstes Zeichen für das Vorhaben Arafats, für das eigentliche Vorhaben, ist das inzwischen weltberühmte Orienthaus. Der Arafat-Freund Faisal Husseini logiert darin und gibt sich als Schattenbürgermeister von Jerusalem aus. PLO-nahe Palästinenser haben dieses Haus zum politischen Hauptquartier gemacht und stellen dort sogar bewaffnete Wachen. Sie bezeichnen es als Regierungssitz und empfangen ausländische Politiker und Diplomaten dort. Und das dürfen sie nach dem Abkommen überhaupt noch nicht. Aber es wird geduldet. Und der sonst gar nicht besonders fromme Moslem Arafat hat demonstrativ seinen Willen geäußert, möglichst bald nach Jerusalem zu reisen, um in der El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg niederzuknien und zu beten. Das darf aber kein einziger Jude. Keiner darf auf dem Tempelberg beten. Bei diesem Anlass will er gleichzeitig über Jerusalem die palästinensische Flagge hissen. Vor der Presse sagte er, es ist mein Recht, diese Flagge zu hissen über den Mauern Jerusalems, über den Minaretts Jerusalems und über den Kirchen Jerusalems. Er hat auch gesagt, erst sind die Juden dran, dann kommen die Christen. Und das sollten wir nicht vergessen, die wir in unseren Städten überall zulassen, dass Moscheen gebaut werden, dass türkische und mohammedanische Kinder moslemischen Religionsunterricht an unseren Schulen erhalten. Und die Kirchenführer, die mit den Arabern weithin sympathisieren, auch unsere linken Pfarrer, die wir haben, das sollten wir nicht vergessen. Die Nächsten sind wir. Und schon gar die Israel-Freunde. Seid vorsichtig. Das wird nicht so bleiben, dass man sich damit Lorbeeren verdienen kann. Darauf hat der General Ariel Sharon gesagt, er erinnert mich immer an Robert Schad, nur hat er noch einen Zentner mehr. Das jüdische Volk sollte den Besuch Arafats in Jerusalem verhindert. Hunderttausende Juden sollten bereit sein, mit ihrem Körper die Hauptstadt Israels zu schützen. Und der neue Bürgermeister von Jerusalem, Ehud Olmert, hat gesagt, wenn Arafat hier erscheint, kommt es zu einem Blutbad. Aber ich möchte damit schließen. Aber da haben wir nun die beiden Friedensfürsten, Arafat und Rabin. Sie haben ja den Friedensnobelpreis bekommen. Steht nicht geschrieben, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also ist Herr Rabin und Herr Arafat ein Sohn Gottes. So kann man mit der Bibel umgehen. Aber das steht in der Bergpredigt und ist Jüngerlehre. Es hat mit den Endzeitereignissen nichts zu tun. Denn hinter diesem sogenannten Friedensvertrag steht die Lüge. Und als der Nobelpreis, der Friedenspreis, den beiden Friedensfürsten zugesprochen worden ist, an diesem Tage wurde der junge Soldat Waxman, der als Geisel genommen worden war, von den Palästinensern ermordet. Nachdem am Tage vorher, am 14.10.1994, noch 50.000 Juden vor der Klagemauer für diesen jungen Mann gebetet hatten. Wissen Sie, was ich da anstelle Rabins getan hätte? Ich hätte diesen Preis zurückgewiesen, wenn er ein wenig Ehre in seinem Leib gehabt hätte. Und da möchte ich, damit wir nicht nur auf Arafat schimpfen, auch etwas sagen zu Rabin. Wir schimpfen überhaupt nicht, wir legen Hintergründe bloß. Rabin hat in einer Ansprache an Israel am Unabhängigkeitstag, ich glaube es war voriges Jahr, gesagt, ich würde Siedlungen für den Frieden zurücknehmen. Ich beabsichtige nicht, die Bibel als Landkarte für den Staat Israel zu betrachten. Bis hierhin geht's ja noch. Noch schlimmer ist sein Kommentar, anlässlich des schrecklichen Attentats des Einzelgängers Baruch Goldstein, der in Hebron 29 Araber während eines Gebetes ermordete. Wahrlich eine schreckliche Tat. Eines Mannes, der jahrelang auf den Gassen Hebrons und in der Umgebung von den Arabern niedergeschossene, verblutende Juden behandeln musste und zusammenflicken musste. Und in die Särge legen musste. Und dann sind diesem Mann die Nerven durchgegangen. Da sagte Rabin, das ist nichts anderes als die stinkende, schmutzige Frucht des Messias-Glaubens. Und mit dieser Tat wurden von ihm alle gottesfürchtigen Juden jeglicher Färbung gleichgesetzt. Und Shulamit Aloni, Ministerin in seinem Kabinett für Kommunikation, sagte am 24. März desselben Jahres, lasst uns nicht vergessen, dass der Gott der Moslems viel mehr Truppen hat als der Gott der Juden. Es ist dieselbe Ministerin, Freidenkerin natürlich, Kommunistin, die öffentlich in der Knesset behauptete, David und Jonathan hätten homosexuelle Beziehungen gepflegt. Ja, das sind Freidenker, das sind liberale Freigeister. Das sind keine orthodoxen Juden, die zurzeit die Regierung führen. Deshalb beten die Juden Christen darum, dass Gott diese Regierung ablöse. Aber nebenbei gesagt, wir sollten uns gar nicht aufregen. Heute geschieht nichts mehr ohne den Willen Gottes. Gar nichts. Und nun wollen wir die Tagesnachrichten verlassen und wollen uns Sacharja 12 zuwenden, jenem Ziel, auf die die Zündschnur hinbrennt. Und da merken Sie sich bitte einmal den innigen prophetischen Zusammenhang von Daniel 12, Sacharja 12 und Offenbarung 12. Können Sie sich gut merken. Daniel 12, Sacharja 12, Offenbarung 12. Das ist meine letzte Hausaufgabe, dass Sie das lesen. Diese drei Kapitel. Und nun gehen wir zu Sacharja 12. Fünfmal steht in diesem Kapitel an jenem Tage. Und da ist es außerordentlich wichtig, denn Sacharja ist vielleicht der eigentliche Endzeitprophet. Und nun lesen wir die ersten drei Verse, wo Gott seine Visitenkarte abgibt, wo er sich selbst vorstellt, in einer feierlichen Introduktion, Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel. Es spricht Jehova, der den Himmel ausspannt, modern gesprochen, der das Weltenall und seine feinst verteilte Materie ausgespannt hat. Der die Erde gründet, das ist das Zweite, diesen wunderbaren blauen Planeten mit seinen einmaligen Lebensbedingungen. Und das Dritte, und der des Menschen Geist in seinem Inneren bildet, während seines embryonalen Werdens. Das ist der Anteil Gottes am Werden eines Menschen. Und nun muss ja etwas Gewaltiges kommen, wenn Gott sich in dieser Weise vorstellt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Judäa wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Nämlich das, was Jerusalem treffen wird, wird auch Juda, das heißt das heutige Judäa, treffen, wo die heutigen Siedlungen der Juden sind, auf der sogenannten Westbank. Eine Vorbemerkung, für manche werden das schon wissen, die Völker ringsum, das sind nicht gewaltige Nationen, sondern das sind kleine Völkerschaften, im Hebräischen Amim und nicht Goyim. Wir sind die Goyim. Wenn ein Jude am Sabbat sein Licht nicht anzünden darf, holt er sich einen Schabbesgoy und er macht das dann an seiner Stelle. Wir sind die Goyim, die Nationen. Das sind die Amim. Die Völkerschaften rings um Israel her. Und dann nehmen Sie eine Landkarte oder schauen Sie in ein Buch über Israel. Und da werden Sie wie in einem gewaltigen Rund- und Halbmond, das ist fast schon ein Vollmond, die arabischen Völkerschaften rings um Israel herum liegen sehen, wie in einer Einkesselung. Und für diese Völkerschaften wird Jerusalem zum Anlass, noch einmal mit Israel Krieg zu führen. Es geht diesmal nicht ums Wasser, es geht nicht um die Flüchtlinge, es geht auch gar nicht so sehr um das Land, es geht jetzt um die Stadt Jerusalem, die Stadt des großen Königs, des Messias. Diese Stadt wird für diese Völkerschaften zu einer Taumelschale werden, das ist eine Schale voller Rauschtrankes. Und wer daraus trinkt, berauscht sich. So wie die Soldaten auch bei den Russen im vergangenen Weltkrieg in die Schlacht getrieben worden sind, nachdem sie vorher einige Flaschen Wodka bekommen haben. Und dann sind sie losgerannt und abgeknallt und abgemäht worden. Taumelschale, wir leben in einer berauschend schönen Zeit. Berauschet euch nicht mit Wein, berauschet euch nicht, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Es gibt auch fromme, religiöse Selbstberauschungen und Fremdberauschungen. Wir sollten männlich und nüchtern sein, sonderlich in der Zeit des Endes auch nüchtern zum Gebet. Das sagt Paulus. Und hier die Taumelschale, der Rauschtrank. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Amim, für alle Völkerschaften, für die arabischen Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran zerschneiden, daran verwunden, eigentlich zerschneiden. Und dann wirken auch die Nationen der Erde mit. Und alle Nationen der Erde werden sich wieder Jerusalem versammeln. Das heißt nicht unbedingt mit einer gewaltigen Streitmacht der USA und Russlands, sondern das heißt hier vielleicht zunächst einmal nur in der Vollversammlung der UNO. Auch das ist eine Ratsversammlung, die dann gegen Jerusalem geht, entweder die Internationalisierung Jerusalems im Auge hat oder die Preisgabe an die Palästinenser als Hauptstadt. Da geschieht dann wieder der Plan zu einer Endlösung der Judenfrage und vor allem der Frage Jerusalems. Und nun marschieren diese arabischen Völkerschaften auf, die in einem Waffenverhältnis von 13 zu 1 stehen gegenüber Israel. Und wenn Rabin das tut, was er vorhat, dass er das Israel-Heer nun auf die Hälfte reduzieren will, auch in seiner Bewaffnung, weil ja jetzt Friede geworden ist, dann wird das Verhältnis 26 zu 1 sein. Waffenstarrend. Also zwei Ziele, Judäa und Jerusalem, das sind die beiden Hauptziele schon heute. Die Siedlungen in der Westbank und Jerusalem, die Hauptstadt. Und die Siedler haben gesagt, das machen wir nicht mit. In diesen Siedlungen Judäas und Samarias wohnen vornehmlich gläubige orthodoxe Juden. Gläubig im Sinne des Gesetzes und der Propheten. Und sie haben gesagt, wenn Rabin oder eine andere israelische Regierung verlangen wird, dass wir die Siedlungen verlassen im Kernland Gottes, im Kernland der Väter, dann werden wir uns unabhängig erklären zum Staate Juda, Medinat Judäa. Und sie haben schon Briefmarken gedruckt mit diesem Aufdruck Medinat Judäa. Da sind auch rechte Israeliten, in denen kein Falsch ist, aber Pulverköpfe. Was wird geschehen? Was wird geschehen? Kapitel 2, 4 bis 5. Ich selbst werde um Jerusalem eine feurige Mauer bilden. Ja, was denn? Was heißt das in unserem modernen Denken? Wird Gott dort ein Feuer anzünden? Eine feurige Mauer? Ich lese einmal Vers 4. An jenem Tage, spricht Jehova, werde ich alle Rosse mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen. Also mit Wahnsinn oder mit Blindheit. Und dazu noch Vers 8. An jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Jehovas, der vor ihnen herzieht. Ja, was ist das? Kommen die Araber mit Rossen und Reitern? Nein, die Rosse und Reiter unserer heutigen Zeit sind Panzerarmeen. Wissen Sie, dass zum Yom Kippur-Krieg 1973 die größte Panzerschlacht aller Zeiten geschlagen worden ist? Die von Rommel gegen die Alliierten in Nordafrika bei weitem übertroffen hat. Und das wird hier noch eine größere Panzerarmee werden, die dann mit Wahnsinn und Blindheit geschlagen wird. Denn wer euch, Israel, antastet, der tastet zunächst einmal seinen eigenen Augapfel an. Was ist denn Blindheit für die Panzer, die heute ihre Geschosse alle verschießen, entweder mit Infrarotlenkung oder mit Radarsteuerung? Und Jehova sagt, ich werde Jerusalem beschirmen. Ich werde eine feurige Mauer um Jerusalem herum sein. Die Amerikaner wollten einen solchen Schutzschirm bauen unter der Devise Krieg der Sterne. In diesem Programm, das ungeheuer teuer war, sie wollten einen elektronischen Schutzschirm über den USA bauen, sodass keine russische Rakete durchgekommen wäre, sondern alle wären sie mit Radar oder mit Laser, die Waffen werden heute auch lasergesteuert, vernichtet worden im Anflug über die USA. Nur wir in Europa hätten dann den ganzen Segen abbekommen. Meinen Sie nicht, dass der Herr hier einen solchen elektronischen Schutzschirm errichten kann über Jerusalem, eine feurige Mauer um sie her? Er, dem die Physik des Geistes und auch die höhere Physik des Weltenalls zur Verfügung stehen, er, der in der Schechina wohnte, in der Energiewolke seiner Kraft, wir haben das heute Morgen gelesen, dann werden sie blind. Die Geschosse treffen einfach nicht ihr Ziel. Die Steuerung versagt. Die Lasersteuerung, die Radarsteuerung, die Infrarotsteuerung. Und die Leute in den Panzern werden wahnsinnig, weil sie schutzlos preisgegeben sind dem Herrn der Heere. Jehova ist ein Kriegsmann, auch das ist der Christus. Der Herr, dem die Engelheere zur Verfügung stehen, auf dessen Seite auch ein Fürstenengel kämpfen wird, nämlich Michael, der für die Söhne Israels einsteht. Und deshalb erschallt parallel zur Entrückung der Gemeinde der Schofar Gottes, die letzte Posaune, der Kommandoruf zur Mobilisierung der himmlischen Heere und die Stimme des Fürstenengels Michael. Jahwe streitet für Israel, streitet für sein Volk, streitet für die geliebte Stadt Jerusalem. Vers 6 bis 7. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Judäa machen gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen, wo in Berlin, in Moskau, in New York. Nein, in Jerusalem. Ein schönes Wort. Fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen, in Jerusalem. Und Jehova wird die Zelte Judäas, das heißt die Siedlungen Judäas, zuerst erretten, damit die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Judäa erhebe. Kooperation. Die Fürsten Judäas, da werden Sie sagen, die gibt es ja gar nicht, das steht auch im Hebräischen nicht da, sondern es steht da die Sitzhaber Judäas. Wissen Sie, was Sitzhaber sind? Schauen Sie sich einmal eine Bundestagsdebatte an. Da sitzen dann klägliche 20 Leute. Das sind die Sitzhaber. Die sollten eigentlich ihren Sitz ausfüllen. Es sind die Abgeordneten. Das sind die Leute, die Siedlungen verwalten. Die Siedlungen führen. Die kommunale Verwaltung. Auch die Verteidigung der Siedlungen. Diese Fürsten der Siedlungen Judäas werden eine ganz große Rolle spielen. Aber nun das Eigentliche. Sehen Sie, was wir jetzt besprochen haben. Das ist die Aufgabe der Schomerim, die der Braut ins Angesicht schlagen. Israel steht waffenlos da. Zunächst. Der Herr muss für sie streiten. Und die dann den Schleier vom Herzen der Braut hinwegziehen. Und Vers 5 sagt uns nun die anhebende Erweckung, die in Jerusalem beginnt. Das haben wir in diesen Tagen schon oftmals vernommen, auch in Hohelied 5. Und die Sitzhaber von Judäa werden in ihrem Herzen sprechen, eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in Jehova der Heerscharen, ihrem Gott. Sie sind es, die uns ermutigen, ermuntern, die uns Mut machen in diesem Endkampf. Die Bewohner von Jerusalem, warum denn? Weil in Jerusalem zuerst die Erweckung anhebt durch den Geist der Gnade und des Flehens. Und ein Grundstock dafür sind die 7 messianischen Gemeinden in Jerusalem. Und deshalb heißt es im Anschluss an diesen Endkampf, noch vor dem Sichtbarwerden des Messias, Vers 10 und folgende, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und deshalb sind die Bewohner von Jerusalem den Fürsten und Sitzhabern der Siedlungen Judäas eine Ermutigung und eine Stärkung in diesem Kampf. Und sie werden auf mich hinblicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Und wenn Sie das dann noch weiterlesen, dann werden Sie sehen, es sind zunächst die Geschlechter des Hauses Davids, die diese Buße tun und die den Messias, den Zerstochenen, annehmen werden. Dieses Wort wird 3-mal zitiert in der ganzen Bibel. Einmal ist es die Schau des Hauses David, damit hebt es an. Dann werden es alle Stämme des Landes sein, die den schauen werden, den sie durchbohrt haben. Und schließlich und endlich alle Völker der Erde. Es weitet sich aus. Die Erweckung beginnt in Jerusalem. Hanna sprach zu denen, die auf Erlösung warteten in Jerusalem. Oder die auf Jerusalems Erlösung warteten. Wir gehen mit Riesenschritten darauf zu. Und wir freuen uns, dass auf diese Weise dann die Hülle hinweggenommen wird. Vom Angesicht und vom Herzen der Braut. Auf welcher Seite stehen wir? Es hat schon einmal die Zeit gegeben, da mussten wir Heil Hitler sagen. Wer guten Tag sagte, wurde der Gestapo vorgeführt. Vielleicht kommt das noch einmal wieder. Sie werden sagen, unser Bürgertum ist in den Himmeln, aber nicht so schnell. Habe schon in diesen Tagen gesagt, unser Vaterland, unseres Vaters Land ist Israel. Und Gebet für Israel ist nicht irgendein Gebet für irgendein Land und für irgendein Volk, sondern Gottes ganz spezielle Herzenssache in diesen letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wir sind prophetisch eingeplant. Ich möchte Ihnen noch einen Gedanken mitgeben. Ich habe noch 4 Minuten. Ja, ich kontrolliere genau die Zeit. Ich möchte Ihnen nicht zu viel zumuten. Und zwar aus dem Zusammenhang von 1. Thessalonicher 4 nach 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 4 finden Sie den Bericht über die Auferstehung der Toten in Christo und die Entrückung der dann noch lebenden Christusgemeinde und ihrer letzten Generation auf Erden und die Verwandlung in die Schönheit und Herrlichkeit ihres Herrn. Sie werden entrückt ihm entgegen in den Wolken und wir werden dann alle Zeit bei dem Herrn sein, sagt Paulus und fügt hinzu, so ermuntert und tröstet und ermutigt euch nun mit diesen Worten. Haben Sie schon einmal eine Beerdigung erlebt, wo das besprochen und gesagt wurde? Und wenn wir uns seelsorgerlich ermutigen, dann sagen wir Kopf hoch, beiß die Zähne zusammen, es wird schon wieder besser werden. Du darfst nicht alles zu schwarz sehen. Warum trösten wir uns nicht mit dem prophetischen Wort, mit der Hoffnung, die uns vorgehalten wird durch den Geist Jesu, durch das Zeugnis Jesu, welches ist der Geist der Prophetie? Und dann geht die Sache weiter in Kapitel 5. Wir dürfen hier nicht abbrechen. Da sagt Paulus, was aber die Zeiten und Zeitpunkte anbetrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn der Herr wird keinesfalls eure Neugierde befriedigen. Ach, das steht ja gar nicht da. Warum hat er gesagt, so habt ihr nicht nötig, dass ich euch darüber schreibe? Weil er mit ihnen mündlich diese prophetischen Zusammenhänge besprochen hat. Und die Zeichen und Zeiten gibt es auf der ganzen Welt, aber in besonderer Weise an der Weltenuhr Gottes, an seinem Volke Israel. Und dann ist es mir so, als ob Paulus von all dem Material, das er ihnen gegeben hat, noch einmal einen Punkt herausgreift als besonders wichtig. Denn diese Aussage steht völlig zusammenhanglos in diesem Text, scheinbar. Und das ist der Punkt. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag Jahwes, der Tag des Herrn, also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Und diese Geburtswehen leiten ein, die Geburt des Sonnenweibes, die Wiedergeburt Israels. Wissen Sie, in den vergangenen Jahrzehnten habe ich das Wort etliche Male gehört. Da ging es immer um den Dritten Weltkrieg. Und jedes Mal dann, wenn die Russen 100 Raketen abgerüstet haben und die Amerikaner auch 100 oder 50, wurde dieses Wort genannt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Bei jedem kleinen Teilerfolg zwischen den Großmächten. Ich habe mich, das sage ich Ihnen, nicht im Nachhinein, sondern schon immer gewundert über diese Aussage. Wer sind denn die Sie? Das können doch nur die sein, an denen sich die Prophetie Gottes und der Heilsplan in dieser letzten Zeit in besonderer Weise erfüllt. Nämlich die Söhne Israels. Die Nationen übergeht der Herr heute mit Schweigen. Es gibt nur einen Brückenkopf unter den Völkern, in dem sein Heiliger Geist wirkt. Gemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinde Jesu Christi. Wenn sie sagen werden, es ist erreicht, Peace in our days, Friede in unserer Zeit, Friede und Sicherheit, jetzt wird der Nahe Osten zu einem blühenden Friedensreich, dann kommt das Ereignis von Sacharja 12. Und, beachten Sie bitte, dies steht im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde. Dieses ist also ein Signal aus den Zeichen und Zeiten, die der Apostel Paulus offensichtlich mit den Thessalonichern besprochen hat. Ich möchte schließen, und zwar mit Jesaja 62. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie der Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jehovas bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand Jehovas und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn Jehova wird Lust an dir haben, und dein Land wird vermählt werden, denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, wird dein Gott sich an dir erfreuen. Auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr Jehova erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Amen.